Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Runde, zu diesem Vortrag. Wie schon gesagt wurde, kann Mystik rational sein? Klingt ja wie eine Frage und ist tatsächlich eine Frage, die mich seit fast ziemlich genau 50 Jahren jetzt umtreibt. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn man 50 Jahre lang mit sowas herumgeistert und dann ganz viele verschiedene Dinge gemacht hat, dass da einiges zusammenkommen kann. Auf der anderen Seite, so viel man auch in seinem Leben vielleicht gelesen hat, gehört hat, erfahren hat, wenn Sie schauen, wie das Phänomen Mystik, habe ich noch gar nicht erklärt, und Rationalität habe ich auch noch nicht erklärt, in der Geschichte vorkommen, ja, wir können ja mehrere Jahrtausend zurückgehen, überall treffen wir auf diese Phänomene, wir treffen nicht nur an einem bestimmten Ort darauf, sondern die sind überall in Europa, in Vorder-, Mittel-, Ostasien, ja eigentlich auf allen Kontinenten, in unterschiedlichsten Verfasstheiten. Und angesichts dieser Fülle und Vielfalt zu wagen, darüber zu sprechen, ist immer ein gewisses Risiko. Aber wir haben ja heute schon wunderbare Vorträge gehört. Sie haben gemerkt, es sind große Unterschiede. Und glaube ich, das ist unsere große Chance, dass wir nicht uns jetzt mit unserem kleinen Wissen irgendwie verstecken, sagen, oh, furchtbar, ich weiß sowieso nichts, sondern dass wir sagen, okay, ich weiß zwar nicht viel, aber irgendwas weiß ich jetzt, irgendwas habe ich erfahren und dass ich dann mit diesem Wissen eben mich öffne, so wie die anderen vor mir das jetzt auch getan haben und nach mir hoffentlich auch, und dass wir dann diese Verschiedenartigkeit zur Kenntnis nehmen und vielleicht in der Verschiedenartigkeit ein bisschen was Gemeinsames erkennen können. Ich habe jetzt bei den Vorträgen vor mir schon so viele Punkte gehabt, wo ich sagen muss, das sehe ich anders. Okay, ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Ich sage jetzt, was ich sehe und vielleicht kann man dann nachher versuchen, die Querbeziehung herzustellen. Nichtsdestotrotz mache ich es jetzt trotzdem kürzen, weil den Text vorlesen kann ich nicht, das sind 60 Minuten. Ich spreche jetzt über meinen Text in abkürzender Form. Okay, Ausgangspunkt. Vielleicht kann man doch da einhaken, weil der Gerd Skobel hatte das Wort Nicht-Dualität, dieses Thema auch angeschnitten. Es kam bei ihm auch das Innen und Außen so ein bisschen vor als Herausforderung. Transformation, ich will jetzt nicht alles aufzählen, was die anderen auch hatten. Also mein Background ist, ich bin einerseits verortet in der Mystik. Und Mystik ist ein Wort, was hier noch nicht gefallen ist heute. Es kam viel von Meditation vor. Es kam ein bisschen Spiritualität vor. Spiritualität wurde nicht genau definiert, doch so ein bisschen, mentales Bewusstsein und so. Aber nach meiner Auffassung, das versuche ich Ihnen klarzumachen, ist Mystik nochmal was ganz anderes. Wenn ich meditiere, es kamen ganz viele Methoden, wurden heute genannt, was man tun kann, um sich durch diese Methoden innerlich in irgendeiner Weise vorzubereiten, bereit zu machen, offen zu machen, mitfühlen zu machen, wie auch immer. Mystik ist nochmal ein anderes Kaliber. Ich kann jetzt leider auch nicht über alle Phänomene sprechen, die es in der Welt gibt, sondern ich werde mich vorzugsweise auf die christlich-jüdisch-islamischen Bereich beziehen, weil ich dort eben am meisten Erfahrung habe. Aber bevor ich das mache, also ich verorte Mystik irgendwo in der Subjektivität, in der persönlichen Erfahrung. Klingt zunächst harmlos, aber Sie werden gleich vielleicht sehen, es geht um viel, viel, viel mehr. Und ich werde deswegen auch nicht mit der Mystik anfangen und nicht mit der persönlichen Erfahrung, haben ja schon einiges gehört. Ich werde über etwas reden, was wir heute noch nicht gehört haben. Nämlich werde reden über die Bedingungen, unter denen wir überhaupt Mensch sind. Und wie kann man das sehen? Ich fange an mit vielleicht einem kleinen Ausflug in die Bewusstseinsphilosophie. Gibt es natürlich viele Autoren. Viele haben mal was von Descartes gehört, mit dem Cogito Ergo Sum, ich denke, da bin ich oder ich bin deswegen gewiss. Descartes war natürlich ein Riesengeist, er hat unglaublich vieles gemacht, aber mit diesem Punkt sozusagen der inneren Gewissheit des Denkens hat er viele in Bewegung gesetzt, nach ihm, und kann die gar nicht jetzt alle aufzählen. Ich persönlich finde, dass die phänomenologische Bewegung in der Philosophie die Idee der Analyse des Bewusstseins aus philosophischer Sicht finde ich am besten oder für mich am beeindruckendsten versucht hat. Und da nehme ich nochmal Edmund Husserl, der einer der ganz Großen war. Und Man kann jetzt nicht seine ganzen Bände aufzählen, aber Edmund Husserl, der große Inspirator der Phänomenologie, hatte 1929, also da war er schon sehr berühmt, schon ganz viel geschrieben, und er hatte eine Einladung nach Paris zur Sorbonne, nochmal über sein Werk zu sprechen. Und er hatte, weil er ein Wissenschaftler ist, ein sehr, sehr gewissenhafter Wissenschaftler war, er hat ständig immer alles in Frage gestellt, war das auch gut so, war das richtig so, und hat immer wieder neu versucht, immer wieder neue Methoden, immer wieder neue Gegenbewegungen. Und in diesen Pariser Vorträgen hat er versucht, nochmal zu klären, wie weit kann ich wirklich mit einer Analyse meines Bewusstseins aus der Innensicht, das ist wichtig, aus der Innensicht, heraus überhaupt mein Bewusstsein und die Welt verstehen. Und das wäre jetzt ein Riesenthema, ich habe da mal ganz viel drüber geschrieben. Die Quintessenz von seiner Überlegung ist, dass er ausgehend von dieser Analyse des Bewusstseins, der Bewusstseinsinhalte, der Gegenstände des Bewusstseins auch das gemacht hat, was heute schon oft kritisiert wurde, dass er wie viele andere Philosophen einerseits zwar über die Gegenstände des Bewusstseins geredet hat, mit einer unglaublichen Präzision und Vielfalt, aber zugleich natürlich taucht dann die Frage auf, ich nehme wahr, aber ich nehme etwas wahr und was ist mit mir, der ich wahrnehme? Und das Ich, der ich wahrnehme, der ich denke und so weiter, bin natürlich irgendwo, kommt darin vor. Und eigentlich ist aber dieses Ich, der ich vorkomme, eigentlich kein Gegenstand, was ja heute auch schon kritisiert wurde. Und er hat dann aber trotzdem, wie viele andere auch, gesagt, ja, das ist das Ego, und nicht nur das Ego, sondern das transzendentale Ego, nämlich dieses Ich bin dasjenige, wodurch alles andere überhaupt möglich ist. Und das ist ein Schluss, der absolut nicht zwingend ist, weil dadurch, dass ich etwas wahrnehme, folgt nicht, dass ich etwas Spezielles bin. Es ist einfach ein offener Zustand. Und diese Versuchung, sozusagen das Ungegenständliche meines Wahrnehmens zu verdinglichen, haben natürlich viele Philosophen nach ihm auch gemacht und vor ihm. Fichte, Schelling, Hegel waren da auch mit von der Partie und viele andere. Ich persönlich meine, das ist nicht notwendig. Die Analyse des Bewusstseins allerdings gibt aber ganz andere Erkenntnisse noch. Nämlich im Grunde genommen, und da hatte er den zweiten Punkt, den ich schwierig finde, durch die Aufwertung dieses Ich hat er praktisch das, was er wahrgenommen hat, die Gegenstände des Bewusstseins, abgewertet. Das war nicht so wichtig. Aber wenn wir jetzt genauer hinschauen, dann muss man sagen, ja, das, was wir wahrnehmen, ist vielleicht nicht so wichtig, aber dass wir etwas wahrnehmen, etwas anderes zu uns, ist eigentlich das große Wunder. Denn es müsste gar nichts da sein. Das heißt, dass wir überhaupt ein Bewusstsein haben, dass wir anderes wahrnehmen, ist eigentlich das, was mit Kant, können wir sagen, eine transzendentale Bedingung ist. Husserl hat es reserviert für das Ego, aber eigentlich sind die Dinge, die wir wahrnehmen, das andere, was sehr vielfältig ist, das eigentliche Herausfordernde. Und man kann auch sagen, die Vielfalt des Anderen macht mich zu etwas, denn ohne das Andere wäre ich gar nichts. Also ohne das Andere gäbe es auch gar kein Bewusstsein. So, darüber kann man nicht jetzt viel streiten. Ich wollte das nur darauf hinweisen, das ist ein Punkt aus der Riesenpanorama der Bewusstseinsphilosophie in Europa. Von Indien rede ich jetzt gar nicht. Da gibt es ja noch unendlich viele andere Systeme, die Ähnliches gemacht haben, auch groß ausgebaut. Lassen wir das mal beiseite. Bleiben wir bei Europa, bleiben wir bei diesem Bewusstseinsthematik. Und der interessante Punkt hier ist, dass alle diese Philosophen, die versucht haben, das Bewusstsein aus der Innensicht heraus zu analysieren, immer an derselben Stelle gescheitert sind, weil sie können dann zwar noch, vor allem Kant war da der ganz Große, Kant hat ja erkannt, dass wenn ich mein Bewusstsein analysieren will, ich komme auf gewisse Voraussetzungen, die in meinem Bewusstsein da sind, in meinem Denken, in meinem Fühlen, die ich nicht selber gemacht habe und die eigentlich festlegen, wie ich überhaupt wahrnehme. Ich kann gar nicht beliebig wahrnehmen, ich kann gar nicht beliebig denken, sondern, was heute auch gehört in dieser Raum, Kant hat schon erkannt, also Raum und Zeit sind konstitutiv in unserer Art, wie wir die Welt wahrnehmen und noch einiges mehr. Und das hat schon viele beeindruckt. Aber auch Kant hat das Problem, zu seinem Zeitpunkt, 1781, als er die Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat, da gab es noch kein nicht genügend Wissen darüber, wie denn unser Wissen überhaupt möglich ist. Und Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Die Geschichte ging ja dann weiter und irgendwann haben die Naturwissenschaften, die heute schon ein bisschen Prügel bekommen haben, aber ich halte die jetzt mal hoch, die haben halt schon angefangen, die Natur zu untersuchen, haben sozusagen die Entstehung des Universums langsam entschlüsselt, die haben die Entstehung der Lebensformen entschlüsselt, in einem ganzen Netzwerk von Disziplinen. Und in diesem Zusammenhang ist der Name Konrad Lorenz vielleicht wichtig, war ein berühmter Verhaltensforscher, hatte zwar auch politisch zum Teil merkwürdige Vergangenheiten, aber er war ein großer Verhaltensforscher, hat einen Nobelpreis bekommen mit Tinbergen und noch jemand. Und er war aber auch ein philosophisch Interessierter. Er hat zum Beispiel Kant intensiv studiert. Und er hat als Verhaltensforscher dann gesagt, okay, wenn der Kant sich hier jetzt abquält mit seinem Bewusstsein und auf sich ständig fragt, wieso denke ich so, obwohl ich das doch gar nicht will, er sagt, naja, als Verhaltensforscher ist für mich das eigentlich naheliegend zu sagen, naja, Mensch, der Gerd Strobel hat es gesagt, Mensch als Tier, Tier-Mensch, ja, wir sind ja auch Naturprodukte und wir gehören genauso in die Entwicklung der Lebensform wie alle anderen auch. Und die Evolutionsbiologie und viele andere Disziplinen drumherum haben uns ja mittlerweile aufgeschlüsselt, wie unser Organismus funktioniert, dass wir eben eine lange, lange Geschichte rückwärts haben und wir brauchen gar nicht auf die Details jetzt eingehen. Ja. Der Homo sapiens nach den neuesten Erkenntnissen ist so seit etwa 600.000 Jahren in Afrika unterwegs gewesen, davor Homo erectus und so weiter und so weiter. Das heißt, wir sind alle letztlich Afrikaner, weil 50.000 von unserer Zeit sind ein paar von den Afrikanern nach Europa, nach Asien rübergewandert, haben dann die ganze Welt bewandert und mittlerweile sind wir, sage ich jetzt, Homo sapiens überall. So. Das heißt, der wichtige Punkt ist nochmal, dass er in einem 1951 Aufsatz hat der Konrad Lorenz genau das beschrieben, dass er gesagt hat, naja, wenn ich mir klar mache, dass eben die Evolution uns geformt hat, das Gehirn, den Körper, dann ist eben dann ist die Art und Weise, wie wir wahrnehmen, eben davon geprägt. Das kann man weiter untersuchen, wird auch weiter untersucht. Und jetzt könnte man es dabei belassen und sagen, naja, die Insicht des Bewusstseins ist zwar zunächst mal unser primärer Ausgangspunkt und nie hintergehbar, aber dadurch, dass, wenn man die Wissenschaften jetzt nicht versteht als Gegner der Philosophie, sondern sagt, Wissenschaften sind Teilbereiche der Philosophie, die Philosophie integriert diese Teilbereiche in einer größeren Gesamtsicht, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kann ich sagen, okay, was haben die Chemiker da, was haben die Biologen da, gucke ich mir das an und integriere das in eine größere Gesamtsicht. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass das, was die Evolutionsbiologie und viele da drumherum herausgefunden haben, erlaubt mir heute auch als Philosoph ein ganz anderes Bild des Menschen zu zeichnen, als ohne dieses. So, und jetzt könnte man hier aufhören und sagen, naja gut, jetzt wissen wir es, ja, wir sind eben auch geworden und so. Aber viele Fragen, die heute auch gestellt worden sind, nach dem, warum das ist, was sollen wir eigentlich tun, wie verhält sich das zur Welt und so weiter, die kann man eigentlich nicht, ich muss hier kurz meine Maschine wieder anwerfen, meine Zeitmaschine hier, so genau, die kann man nicht beantworten, wenn man nicht den größten Zusammenhang anschaut. Und hier gibt es neueste Erkenntnisse seit 10, 15 Jahren oder so, über diese Evolution, die einfach nochmal für mich zumindest das Bild komplett verändern. Ich fange mit zwei Punkte möchte ich kurz erzählen. Das eine ist, die Mikrobiologie ist in der Lage, noch nicht lange her, einzelne Zellen im Zusammenhang in großen Mengen zu erforschen, was lange Zeit unmöglich war. Und seitdem haben wir erste Abschätzungen, wie viele Zellen bilden einen menschlichen Körper? Unscheinbare Frage. Aber wenn Sie die Frage beantworten und dann hören, der menschliche Körper hat so viele einzelne Zellen, wie etwa 120 Galaxien im Format der Milchstraße Sterne haben, dann kriegen Sie eine Vorstellung von der Komplexität eines einzelnen menschlichen Körpers. Und diese Zellen sind ja nicht tot, die sind ja lebendig. Jede Zelle ist autonom, jede Zelle kann handeln, sie lernt, sie kommuniziert mit vielen anderen Millionen und Milliarden Zellen gleichzeitig. Das heißt, was hier in unserem Körper abgeht, ich spreche immer von der Körpergalaxie mittlerweile, ist so unvorstellbar, dass wir bis heute noch nicht mal ansatzweise genau verstehen, wie es geht. Und noch viel wichtiger, es ist fast unvorstellbar, sich vorzustellen, wie konnte sowas entstehen. So, und jetzt kommt der nächste Clou. wenn Sie in der Geschichte zurückgehen, dann hört man, okay, vor 18 Millionen Jahren gab es die ersten Vielzeller und davor gab es 2,7 Milliarden Jahre nur Einzeller. Ja, so. Und diese Einzeller waren nicht untätig, die haben die Erde bevölkert, im Ozean, unter der Erdoberfläche, über der Erdoberfläche. Und wenn man nach heutigen Methoden Schätzungen macht, ja, dann kriegt man eine Zahl von Einzellern, die ist wahnsinnig. Das sind 300 Millionen Mal mehr Einzeller auf der Erde als Sterne in der gesamten Galaxie. Und ich nehme die Schätzung von der ESA und von, also ESA auf jeden Fall. Und das heißt, natürlich sind das Schätzungen. Ob das nur ein paar Milliarden mehr oder weniger spielt eigentlich keine Rolle bei diesen Dimensionen. Aber das muss ich mal klar machen. Wir reden immer von dem Universum als das unfassbar Große. Aber wir haben auf dieser Erde, dem unscheinbarsten Planet im ganzen Universum, haben wir ein, ich sag's mal, biologisches Universum, das ist 300 Mal komplexer als das ganze physikalische Universum. So, jetzt können Sie sagen, ja gut, sind halt nur Zellen. Ja, das ist der große Trugschluss. Diese Zellen, wie ich schon sagte, sind individuelle Lebewesen, hochkomplex. Wenn Sie gucken, es gibt so Bücher, Zellforschung, so dicke 1000 Seiten von Tausenden von Wissenschaftlern der ganzen Welt, die machen nichts anderes, nur die Zelle zu beschreiben. Und da steht noch nicht mal das drin, was ich Ihnen jetzt hier erzähle, über die Zusammenhänge. Da stehen nur biochemische Sachen drin. Also diese Zellen, wer sagt, naja, die sind halt da, okay. Im Hintergrund, diese Zellen haben, die Einzeller, haben so viel Sauerstoff produziert, dass die Meere angereichert wurden. Dann ging der Sauerstoff in die Atmosphäre und seitdem gibt es eine Sauerstoffatmosphäre. Das haben diese Zellen produziert, nebenbei. Worauf ich aber hinaus will, ist, diese Zellen sind eben, die sind nicht einzelne Punkte auf dieser ganzen Erde, sondern diese Zellen bilden eine Einheit, weil sie nämlich untereinander Erbinformationen schon immer ausgetauscht haben. Und was nicht unwichtig ist, weil die Erbinformationen sind ja die Dinger, die DNA, mit denen dann sozusagen die Kopien gemacht werden für die nächste Generation. Und wenn Sie jetzt wissen, eine einzelne Zelle weiß überhaupt nichts über die Zukunft, gar nichts. Sie hat nur ein bisschen Vergangenheit in ihrer Erinnerung, in der DNA. Und sie überleben ja nur die Erfolg hatten, die anderen verschwinden einfach. Das heißt, sie haben zu einem bestimmten Zeitpunkt lauter erfolgreiche Zellen, die eine Menge wissen, weil in so einem DNA steckt schon eine Menge drin. Und die Zellen, die wir heute haben, sind genau die gleichen, wir sind da nicht anders. Und diese Zellen tauschen aus. Jetzt hören wir heute von Parallelcomputern, ja. Rechner mit riesig vielen Netzwerken, Prozessoren, die untereinander vernetzt sind. Denken Sie im Kopf mal ganz kurz Parallelcomputer und stellen Sie sich vor, diese 300 Millionen Mal mehr Mikrochromen auf der Erde als Sterne in der Galaxie, im Universum, die bilden eine Einheit, weil sie nämlich untereinander Informationen austauschen. Das ist so unvorstellbar viel, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist Zahlen mit 10 hoch 32 Nullen. Und Sterne im Universum 10 hoch 24, Klammer zu. Also, das heißt, ich nenne das deswegen auch Biom. Biom ist sozusagen die Einheit dieser Zellen zusammen. Und dieses Biom, was eigentlich eine Einheit bildet, hat 2,7 Milliarden Jahre gebraucht, bis es Vielzeller gab. So. Und dieses Wahnsinnsgerät, ja, wenn Sie heute unsere Parallelcomputer angucken, da sind Schrottkisten verglichen, die kann man nicht immer, jeder Vergleich hinkt. Ja, und dann gab es 800 Millionen Jahre, vergleichsweise viel, viel, viel kürzer als diese 2,7 Milliarden. Und in dieser kurzen Zeit, vergleichsweise, entstanden dann die höherzelligen Lebewesen bis hin zum Homo sapiens, wo wir zugehören. Und wie ich ihm sagte, ja, ein Körper von uns hat 120 Galaxien im Format der Milchstraße an Zellen, die aber aktiv sind. Gehirn allein 80 Milliarden, eine Gehirnzelle hat bis zu 40, 50, 60.000 Verbindungen zu anderen. Also das ist schon ein bisschen was da passiert. Die interessante Frage ist, wie konnte es dann schneller werden? Können wir jetzt nicht beantworten. Ich wollte nur darauf hinweisen, hier liegen extreme Bedingungen vor. Und worauf ich aber hinaus, oh, die Zeit rennt. Worauf ich hinaus will, ist drei Gedanken. Erster Gedanke: Wenn Sie jetzt schauen, das können wir ja machen, historisch, also ich unterscheide jetzt bei dem Biom Level 1, das ist bis vor dem Menschen, und Level 2 ab dem Menschen. Warum? Vor dem Menschen war es so, dass die Lebewesen nur sehr begrenzt, natürlich die höheren Ewigen schon, im Grunde genommen sehr begrenzt, die konnten immer nur strukturell lernen. Das heißt, die Weitergabe des Bauplans enthielt Informationen, wie man einen Körper baut, der große Chancen hat zu überleben. Da steckt Information und da steckt Rationalität drin, sozusagen Rationalität in Form von einem System. So wie man heute ein Programm schreibt, einen Computer zu programmieren oder einen Roboter, so haben wir die DNA, die uns quasi programmiert. So. Und diese, ab dem Moment, wo es aber den Homo sapiens gab, der Homo sapiens hat eine komplexe Wahrnehmung, er hat ein komplexes Gehirn, komplexe Erinnerungen, er kann abstrakte Strukturen denken, er hat eine, also alle möglichen Sachen, Sprache, symbolische Sprache, ja, ohne die Sprache könnte sich der Mensch nicht koordinieren. Und die Sprache war es, die den Homo sapiens befähigt hat, in kurzer Zeit von wenigen tausend Jahren hochkomplexe Regelungen zu treffen, hochkomplexe Gesellschaften aufzubauen, hochkomplexe, also Wissen anzuhäufen, ja. Das heißt, der Homo sapiens ist dermaßen effizienter als Subsystem in dem großen Biom als alles vorher. Wenn wir jetzt von außen schauen, wenn wir sagen, okay, man kann sagen, gut, es ist toll, was in wenigen tausend Jahren dieser Homo sapiens zustande gebracht hat im Kontext von dem ganzen Biom. Offensichtlich ist es effizienter, was er kann, aber gleichzeitig stellen wir fest, dass schon in diesen paar tausend Jahren der Homo sapiens es geschafft hat, also wir, die Erde ins Schwitzen zu bringen, weil wir beuten die Ressourcen aus, wir zerstören die Nahrungsketten, wir beeinflussen das Klima in einer Weise, die im Moment für uns schwierig ist und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viele Wirkungen, die schon selbstzerstörerisch sein können in diesem Ausmaß. Und wenn wir dann fragen, woran liegt das jetzt, dass wir gut sind oder schlecht sind, gibt es zwei Antworten. Ah, okay, danke. Ja, zwei Antworten. Und dann muss ich, ja, drei Sachen. Zwei Sachen. Wo war ich jetzt?
Es gibt drei Antworten.
Ja, was hatte ich? Achso, der andere Punkt, das eine ist, das wissen wir heute sehr genau im Zeitalter der Computer. Wir wissen, wir entscheiden nach dem Wissen, was wir oben im Kopf haben. Was anderes haben wir gar nicht. Und wenn wir entscheiden, wissen alle, wenn da oben der Kopf das Wissen schlecht ist, bauen wir nur Unfug. Und wenn da oben das Wissen gut ist, haben wir zumindest die Chance, was Gutes zu tun. Das heißt, die Verfügbarkeit von Wissen da oben ist eine Bedingung. Der nächste Punkt ist, wie wir kommunizieren. Können wir überhaupt die komplexen Dinge genügend kommunizieren? An jeder Hochschule, wenn Sie unterrichten, merken Sie, es ist nicht trivial und im Alltag merken Sie es auch. Der nächste Punkt ist, da habe ich noch gar nicht drüber geredet, die Emotionen. Ja? Wir wissen alle, dass wir alle eine Vielzahl von Emotionen haben, Gefühlen, Stimmungen, was auch immer, ganz viele verschiedene Dinge, nicht kompatibel untereinander. Ich fasse das jetzt mal zusammen unter einem Superwort, Emo-Komplex. Da steckt jetzt alles drin, ja? Alles, was Sie an Gefühlen kennen. Aber das vereinfacht jetzt das Gespräch insofern, weil der Emo-Komplex, können wir zwei Dinge sagen. Auf der einen Seite, der Emo-Komplex kann sehr zerstörerisch sein. Wir bringen Menschen um, wir bringen uns selber um, wir werden krank. Also wir haben extremes Potenzial zur Zerstörung durch unseren Emo-Komplex. Aber wir haben genauso das Umgekehrte. Wir haben auch die Fähigkeit, froh zu sein, wir können für Visionen leben, wir können unser Leben für andere einsetzen, wir können extrem konstruktiv sein. Beides ist möglich mit dem gleichen Emo-Komplex. So, und wenn Sie sich anschauen, wie die Situation im Moment haben, weltweit, dann habe ich zumindest die Einstellung, dass ich sage, okay, also technisch haben wir einiges auf die Wege gebracht. Wissensmäßig sind wir im Moment am Scheideweg. Wir haben zwar jetzt Computer, das ist gut, aber wir sind nicht in der Lage, sie zu nutzen. Denn wenn wir zum Beispiel Daten ansammeln, immer mehr und Big Data machen, das ist völliger Schwachsinn, das hilft uns in keiner Weise weiter zum Verstehen und untereinander gemeinsam planen. Also wir haben Technologie, wir können sie nicht nutzen und wir haben eine Emotionalität, die wir im Moment, glaube ich, nicht im Griff haben. Wenn man sieht, was weltweit geschieht jeden Tag, kann man nicht sagen, wir haben die Emotionalität im Griff. So. Und jetzt, ich muss noch meinen letzten Punkt bringen mit der Spiritualität, wenigstens kurz. Mystik. Ja, also, Mystik. Ich war ja 22 Jahre in einem Orden, der zu seiner Gründung als Reformorden galt. Und in einer Zeit, 1540, wurde der gegründet. Da war die katholische Kirche noch sehr mächtig, geistig und auch weltlich. Und es gab da schon viele Missstände, kann man sagen. Inquisition war nicht ungewöhnlich. Und die Gründer dieses Ordens saßen zum Teil im Gefängnis wegen der Inquisition, weil sie eben andere Meinung hatten als damals üblich. Aber worauf ich hinaus will, ist, diese Gründergeneration war ursprünglich, waren das ein Freundeskreis. Und das waren alle Studenten der Pariser Universität damals. Und die waren zusammen, weil sie alle, ich nenne es mal in Anführungszeichen, ihre Gottesbeziehung hatten. Das hat man damals so genannt. Was das mit Gott zu tun hat, spielt jetzt gar keine Rolle. Die haben das nur so genannt. Und sie hatten jeweils eine innere Beziehung zu etwas, was ihnen Sinn im Leben vermittelt hat. Und daraus haben sie dann eine Gemeinschaft gebildet und haben dann in der Kirche gearbeitet, weil es damals gar keine andere Möglichkeit gab. Wenn sie arbeiten wollten, musste sich der Kirche unterwerfen, sonst ging es einfach nicht. So, hatten riesige Erfolge. 200 Jahre später wurden sie überraschend dann verboten, eingesperrt, gefoltert und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, die haben aus einer inneren Beziehung heraus versucht, ihr Leben zu verstehen und zu gestalten. Und der wichtige Punkt an dieser Geschichte ist, weil wir heute reden wir bei Meditation sehr viel von Methoden. Ja, in der Mystik ist es so, ich lese mal, ich habe da so viel Zeug, glaube ich, kann das jetzt alles nicht vorlesen. Ich lese nur mal mein Resümee vor. Das ist Also, ich habe vorher alle möglichen Wissenschaftler zitiert hier drin und was sie alles erforscht haben. Und jetzt mein Resümee von dem, was Mystik ist, aus der Innenperspektive der persönlichen Erfahrung, in Einklang mit dem, was all die ganzen anderen Generationen vor mir erlebt haben und viele Wissenschaftler in anderen Kontexten geklärt haben. Also es geht um die innere Erfahrung, ja. Der innere Referenzpunkt für den Einzelnen ist etwas, das man erfahren kann als eine Andersheit. Eine Andersheit. Diese Andersartigkeit ist so, dass jeder, der sie erfährt, gar nicht auf die Idee kommt, dies mit irgendetwas anderem zu vergleichen. Diese Andersartigkeit kann beliebig intensiv erlebt werden, obwohl die Intensität unwichtig ist. Diese Andersartigkeit entzieht sich jeder Kontrolle. Sie können sie nicht kontrollieren. Diese Andersartigkeit ist unabhängig von jeder Vorleistung. Ob sie ich 10 Jahre intensiv gefastet oder Tag und Nacht meditiert habe, was ich natürlich auch habe, oder das genaue Gegenteil davon gemacht haben, das spielt keine Rolle. Gäbe es 1000 Beispiele. Das ist wichtig. Diese Andersartigkeit übt keinerlei Zwang aus. Man kann sich jederzeit einfach verweigern, entziehen. Diese Andersartigkeit ersetzt keine eigene Erkenntnisarbeit. Die Vorstellungswelt, die jemand im Moment der Erfahrung dieser Andersheit hat, bleibt zunächst unverändert und wenn sie noch so falsch ist. Die Erfahrung der anderen Andersheit lässt allerdings viele Formen von emotionalen Blockaden, Ängsten abschmelzen, stärkt positive emotionale Gefühle nachhaltig. Das andere, das ist der letzte Punkt, kann emotionale Indikatoren liefern, was eher eine positive Richtung in meinem Leben sein kann als etwas anderes. Da gibt es natürlich viel Stoff zum Reden jetzt, aber das ist einfach eine Erfahrung, wo man sehen kann, es ist sehr persönlich, es ist unverfügbar, es zwingt niemanden, aber ermöglicht beliebig viel. Und das Wissen ist davon unabhängig. Das Wissen ist unsere Arbeit. Also innere Erfahrung ersetzt keine Wissensarbeit. Und wenn wir heute die Welt sehen, die Probleme wir haben, ohne ein effektives, leistungsfähiges Wissen, was wir kommunizieren können, können wir noch so viel meditieren, dann geht die Welt sozusagen unter. Und die Frage ist natürlich, ob wir überhaupt die Welt wollen. Das wäre nämlich die ganz andere Frage. Vielen Dank.